Ja, vielen Dank für die Einleitung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier am zweiten Tag auf dem Technical Summit 2015 in Darmstadt. Schön, dass so viele den Weg hier hingefunden haben, auch am Nachmittag sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich möchte in den nächsten 60 Minuten Überblick darüber geben, wie ich bestehende Installationen aus der On-Premise-Virtualisierung mit Hyper-V ergänzen kann durch den Einsatz von Microsofts Public Cloud, Microsoft Azure. Dazu zwei, drei Sätze zu meiner Person, um so ein bisschen meine Motivation zu begründen. Ein paar Worte zu mir wurden eben schon erwähnt. Ich arbeite im täglichen Leben, wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe, als Solutions Consultant für ein klassisches IT-Systemhaus mit Cloud-Fokus in Hannover. Und ich bin eigentlich ein klassischer Infrastrukturmensch, arbeite seit 15 Jahren mit Microsoft-basierter Virtualisierung, habe aber in den vergangenen 3,5 Jahren immer öfter Lösungen, Produkte, Kategorien aus Microsoft Azure mit in entsprechenden Projekten mit hinzugenommen, haben Erfahrungen in der Richtung gesammelt, die wir eben auch in Hybrid Cloud, Schulungen, Projekten entsprechend heute am Markt platzieren. Ansonsten ist Hyper-V weiter, meine Liebe, mein Schwerpunkt in der täglichen Arbeit. Ich bin Microsoft MVP für mittlerweile Cloud und Data Center Management, habe ein Buch zum Thema Hyper-V Best Practices geschrieben. Ich sage aber nicht jetzt, dass die Virtualisierung im eigenen Rechenzentrum auf Dauer und immer das Richtige für jeden ist oder Microsofts Public Cloud die Lösung für alle ist, sondern ich bin der Meinung, das Beste aus beiden Welten ist das, wo man das Optimum mit erreichen kann. Und die Lösungen, die wir im echten Einsatz, die wir im produktiven Betrieb bei Kunden und auch bei uns selber im täglichen Einsatz haben, da möchte ich heute ein paar Worte zu verlieren. Wenn Fragen, Anregungen da sind, habe ich hier in den Folien, die hinterher zum Download zur Verfügung stehen, noch meine Kontaktdaten. Ich bin ein Community-Mensch, von daher bitte auf keinen Fall zögern, da entsprechende Kommentare loszuwerden. Das Gute ist, das ist so ziemlich die letzte PowerPoint-Folie, die ich dabei habe und dann steigen wir gleich in ein paar Demos rein. Ich habe noch ein paar Bilder dabei, um ein paar Dinge zu visualisieren. Ansonsten geht es mir aber darum, heute ein paar Hintergründe zu erläutern und ein paar Dinge zu zeigen. Ich werde ein, zwei Sätze zur Microsoft Cloud OS Strategie verlieren und dann werden wir uns in den Hybrid-Themen verlieren. Wir werden uns ganz kurz über das Thema Hybrid Networking unterhalten und dann dem Aufbau einer Hybrid Cloud Infrastruktur mit Microsoft Azure und Hyper-V fokussieren. Ich habe mir also die virtuellen Maschinen rausgepickt als Schwerpunktthema, denn das ist im Regelfall das, was Hyper-V Administratoren interessiert. Bevor ich einsteige, kurze Frage in die Runde: Wer virtualisiert heute schon mit Hyper-V? Hand hoch. Wow, fast alle. Das heißt schon mal, Sie sind ja nicht ganz verkehrt im Vortrag. Herzlichen Glückwunsch. Zweite Frage, wer nutzt heute Microsoft Azure? In welcher Form auch immer. Fast ein Drittel, wer nutzt es produktiv? Oh, fast genauso viele Hände. Sehr gut, das ist doch schon mal schön. Dann bemühen wir uns doch, diese beiden Welten zu verdrahten. Wer Microsoft Technical Summit vor einem Jahr war, der ist in keinem Vortrag um dieses Bild drumherum gekommen. Microsofts Cloud-OS-Strategie. Ich nehme das Bild heute mal zum Anfang mit auf, nicht weil ich jetzt ein paar marketinglastige Folien hier reinwerfen möchte, sondern weil ich ein Beispiel bringen möchte, wie gerade dieses Zusammenspiel Hyper-V und Azure so gut funktioniert. Denn Azure ist nichts anderes als eine große Sammlung, okay, eine ziemlich große Sammlung von Hyper-V-Hosts. Ja, die sind technologisch von Software den einen oder anderen Schritt voraus. Microsoft hat Produkte und Lösungen entwickelt, die sie in Azure testen, die wir dann später zugutekommen können. Die Microsoft Storage Services rund um Scale-Out, File-Server etc. sind dafür ein gutes Beispiel. Aber es gibt ein anderes, sehr schönes und in meinen Augen ein sehr aktuelles Beispiel. Wer gestern in der Keynote dabei war oder auch im Vortrag über Container und Nano-Server, der hat Microsoft Nano-Server kennengelernt, die nächste Evolutionsstufe, wenn es darum geht, einen Windows-Server möglichst schmal und schlank zu deployen. Jetzt können wir mal raten, was denn wo in Azure läuft. Windows Server mit Hyper-V-Rolle, mit voller grafischer Oberfläche? Nein. Sondern in Azure läuft Nano Server. Und zwar seit mehreren Jahren. Also das, was in Windows Server 2016 für uns als Endkunde zur Verfügung gestellt wird, nutzt Microsoft in den eigenen Rechenzentren selber schon sehr, sehr lange. Und deswegen liegt es nahe, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Wie verbinden wir denn diese Welten? Wir gehen davon aus, wir haben eine Hyper-V-Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum und möchten jetzt auf entsprechende Ressourcen zugreifen. Ich teile dafür einmal meinen Desktop, damit wir auch alle das Gleiche sehen. Na, liebes PowerPoint, lass mich hier raus. So, habe eine Liste an virtuellen Maschinen, die ich jetzt in Azure laufe. Azure kann ich prima benutzen als Hyper-V-Administrator immer dann, wenn ich sage, mir fehlen ein paar Ressourcen. Ich brauche mal schnell ein paar virtuelle Maschinen, von denen weiß ich, da habe ich gerade nicht die Kapazität, sie auf meinem bestehenden Virtualisierungshost zu betreiben. Oder ich weiß im Vorfeld, die brauche ich nicht so lange. Es lohnt sich nicht dafür, Hardware- und Software-Lizenzen und Storage-Systeme zu kaufen, denn sie haben einen temporären Einsatzzweck dahinter. Für solche Szenarien kann ich heute Azure wunderbar als Auslagerungsfläche nutzen. Und dann stelle ich fest, hoppla, meine virtuelle Maschine, die ist in Azure ja nicht nur performanter, sondern die ist sogar kostengünstiger, als wenn ich sie auf meiner vielleicht etwas älteren Hardware schon betreibe. Denn ich kann dort sehr viel flexibler mit Ressourcen umgehen. Ich kann auf Ressourcenengpässe reagieren. Ich kann dafür sorgen, dass morgens um 8, wenn alle Leute zur Arbeit kommen und sich gleichzeitig anmelden, viel mehr Rechenkapazität zur Verfügung steht, als sonntags nachts um 3, wo ich die Hälfte meiner virtuellen Maschine ausschalten kann. Was kostet uns nochmal eine ausgeschaltete virtuelle Maschine in Azure? Für den Betrieb der VM gar nichts. Kein Cent. Nichts für die Softwarelizenz, nicht für die Hardware. Das Einzige, was ich dabei berücksichtigen muss, ist, dass ich weiterhin die Speicherkapazität belege. Aber Speicher in Azure ist relativ kostengünstig. Und auch das haben wir gestern in der Keynote von Jeff Woolsey im Datacenter-Track hier gelernt. Azure benutzt keinen SAN, sondern Azure benutzt Software-Defined Storage, der besonders effizient und damit kostengünstig ist. Und damit ist das ein sehr, sehr schönes Thema, virtuelle Maschinen in den Betrieb zu bringen. Um dann zu sagen, okay, ich verbinde diese beiden Welten, dann sollte ich ein paar Dinge beachten. Es ist relativ simpel, sich in Azure eine neue virtuelle Maschine zusammenzuklicken. Ich habe jetzt hier mal das heute noch aktuelle Benutzerportal. Ich kann das genauso gut per PowerShell über das neue Portal dahinter machen. Aber eine neue virtuelle Maschine, die jetzt in einem Microsoft-Rechenzentrum läuft, auf die muss ich ja irgendwie zugreifen. Wie greife ich auf virtuelle Maschinen zu? Wie administriere ich virtuelle Maschinen heute? Typischerweise per Remote Desktop oder per PowerShell. Das ist im eigenen Netzwerk kein Problem, da sind das gesicherte Protokolle, auf die wir Zugriff haben. Im Azure-Rechenzentrum, da habe ich ein paar Abhängigkeiten mehr zu beachten. Da greife ich auch per Remote Desktop drauf zu, nur mit dem Unterschied, dass sich dieses Azure-Rechenzentrum bei Microsoft noch nicht in meinem Netzwerk befindet. Durch die Ankündigung von Microsoft, jetzt auch in Deutschland Rechenzentrumskapazität auf Azure-Basis zur Verfügung zu stellen, sind wir da schon ein ganzes Stückchen näher dran. Aber bevor ich anfange, virtuelle Maschinen in Azure produktiv im Echtbetrieb zu nutzen, sollte ich netzwerktechnisch die gewisse Grundlage dafür wählen. Und wenn ich eine virtuelle Maschine in Azure selektiere, dann kann ich mich per Remote Desktop auch mit einer Azure VM verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass dieser Zugriff über die öffentliche Internetverbindung erfolgt. Kurze Frage in die Runde. Wer hat denn seine internen Serversysteme per Remote Desktop, also den entsprechenden Port, ins öffentliche Internet freigegeben? Hand hoch. Keiner. Na, eine Hand geht vorsichtig hoch. Warum? Macht man typischerweise nicht so. Aus verschiedenen Security-Aspekten ist man an der Stelle ein bisschen vorsichtig. Wenn ich das richtige Kennwort eingebe, wird es auch funktionieren. Um das ein bisschen abzusichern, den Zugriff per Remote Desktop auf die virtuelle Maschine zu nehmen, sage ich, alles klar, da stecken wir ein bisschen ein. Und ich gebe meine andere virtuelle Maschine ein, sage, hier habe ich diesen Connect-Button gar nicht. Über das Portal kann ich mich mit dieser virtuellen Maschine gar nicht mit Remote Desktop verbinden. Also warum nicht? Wir gehen mal in die Eigenschaften der virtuellen Maschine rein und stellen fest, diese virtuelle Maschine, die hat gar keinen Endpunkt für das Thema Remote Desktop. Anders als die Maschine, auf die ich eben zugegriffen habe, nämlich diese hier. Und das ist die Standardeinstellung, wenn ich eine neue virtuelle Maschine in Azure ausrolle, dass eben der Remote Desktop Port über das öffentliche Internet erreichbar ist, ist meine virtuelle Maschine nicht per RDP verfügbar. Was steckt dahinter? Ich springe mal ganz kurz zu einem kleinen PowerPoint-Bildchen zurück, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir wollen diese beiden Welten miteinander verbinden. Auf der linken Seite unsere klassische IT-Infrastruktur mit einem eigenen Rechenzentrum. Moment, hier sehen wir sie. Und auf der rechten Seite unser Microsoft Azure Infrastrukturdienst mit virtuellen Maschinen. Zu sagen, ich greife über das öffentliche Internet per Remote Desktop auf diese VM zu, ist das, was der Standardweg ist. Aber von den Leuten, die hier sitzen, hat gerade mal einer gesagt, ja, ich mache das auch mit meinen virtuellen Maschinen im eigenen Rechenzentrum. Und natürlich wollen wir auch in der Public Cloud mindestens dieselben Security-Standards anlegen. Im Regelfall wollen wir sogar die Möglichkeiten nutzen, dass wir noch sicherer und noch performanter sein können. Und genau deswegen ist das der erste Schritt, dem wir uns nähern. Wir deaktivieren diesen öffentlichen Endpunkt. Das ist das, was ich mit der virtuellen Maschine getan habe, die wir eben gesehen haben. Und richten Verbindungen zum Beispiel über ganz klassische VPN-Tunnel ein. Egal ob Standort-zu-Standort-Verbindung oder Point-to-Site-Verbindung, also von zum Beispiel Endgeräten wie meinem Notebook, passiert das über gesicherte Zugriffe. Verschlüsselt mit IPsec, Standard-IPsec-VPN, das ist das, was seit Jahren entsprechend heute auch schon für Remote-Zugriffe in Unternehmen genutzt wird. Alternativ dazu kann ich sagen, ich möchte nicht meine verschlüsselte VPN-Verbindung verwenden, sondern ich möchte eine dedizierte Leitung nutzen über ExpressRoute, wo ich also wirklich eine direkte Verbindung geschaltet bekomme. Im schlimmsten Fall, wenn kein Kabel liegt, ein Kabel gelegt bekomme von meinem Rechenzentrum zum Azure-Rechenzentrum meiner Wahl dahinter. Dann muss ich also nicht das öffentliche Internet verwenden. Ich habe keine Abhängigkeit vom öffentlichen WAN dahinter. Und das ist so der erste Schritt, um das zu realisieren, zu sagen, ich sichere diesen Zugriff ab. Schauen wir uns mal an, wie das Echtszenario einmal aussieht. Ich habe das der Einfachheit halber jetzt mal mit einer Point-to-Site-VPN-Verbindung dort getan. Ich bin in dieser virtuellen Maschine, die hat keinen öffentlichen Remote-Desktop-Endpunkt. Wenn ich also auf diese Maschine per RDP zugreifen möchte, muss ich das über das interne Azure-Netzwerk machen. Dazu nehme ich mir die interne IP-Adresse dieser virtuellen Maschine, kopiere sie mir raus, greife per Remote-Desktop darauf zu und stelle fest, da komme ich von meinem Rechenzentrum aus gar nicht hin. Sondern erst, wenn ich sage, ich nutze die entsprechende VPN-Verbindung, die sich dank automatisierter Skripte einrichten lässt für Site-to-Site-Verbindungen. Ansonsten gibt es die Konfigurationsparameter hier im Portal zum Anschauen. Erstelle die Verbindung. Die Authentifizierung erfolgt zertifikatsbasiert. Das Internet mitspielt, dann ist meine VPN-Verbindung erfolgreich. Und jetzt sieht das auch schon viel besser aus mit der Verbindung in diese virtuelle Maschine. Und jetzt ist der Zugriff über meine verschlüsselte, geschützte VPN-Verbindung möglich. Und damit habe ich jetzt die beiden Welten verbunden. Ich bin jetzt in meiner virtuellen Azure-Maschine. Und das Schöne ist, diese VPN-Verbindung, die terminiert nicht irgendwo am Anfang des Azure-Rechenzentrums, wird da irgendwie durchgenattet oder unverschlüsselt weitergeroutet, sondern dem Moment, wo ich sage, ich möchte in Azure so ein VPN erstellen, dann werden in meinem persönlichen Azure-Netzwerksegment, also in meinem Tenant, virtuellen Maschinen provisioniert, die die verschlüsselte VPN-Verbindung entgegennehmen und diesen Zugriff ermöglichen. Das heißt, ich habe dann die Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen meinem Rechenzentrum und meinem Azure-Netzwerk entsprechend abgesichert und konfiguriert. Und das sollte so der erste Schritt sein, wenn ich diese beiden Welten miteinander verbinde. Ich empfehle dringend die Zugriffsvariante über die Site-to-Site-Verbindung oder aber über ExpressRoute. Der Unterschied da ist überraschenderweise letztendlich der Preis, ob ich sage, ich nehme eine günstige VPN-Verbindung oder nutze eben eine dedizierte Leitung. Die Point-to-Site-Verbindung, also von einem einzelnen Endgerät in diesen Azure-Mandanten sich einzuwählen, die ist primär so für uns als administrativer Zugriff, als Notfallzugriff. Denn diese zertifikatsbasierte Authentifizierung, die ist nicht ganz so benutzerfreundlich im zentralen Management, wenn es jetzt um eine größere Benutzeranzahl geht. Denn alle User authentifizieren sich mit demselben Zertifikat. Und in dem Moment, wo jetzt mal ein Gerät verschwindet, das Unternehmen verlässt, müssten Sie das Zertifikat eben auf allen anderen Geräten auch aktualisieren. Deswegen empfehle ich dringend, da die Anzahl klein zu halten und lieber mit Point-to-Site-Verbindungen dabei zu arbeiten. Und dann können wir diese öffentlichen Endpunkte davon wegnehmen und jetzt macht es keinen Unterschied mehr, ob eine virtuelle Maschine im eigenen Rechenzentrum provisioniert wird, auf meinem Hyper-V-Host oder entsprechend im Azure-Rechenzentrum. Es ist und bleibt eine Hyper-V-VM, das ist Windows Server 2012 R2 mit aktuellem Patch-Level. Ob die jetzt bei mir im Rechenzentrum läuft oder im Azure-Rechenzentrum, macht von der Funktionalität her der virtuellen Maschine alles, was aus dieser VM kommt, keinen Unterschied. Das Schöne für mich als Hyper-V-Administrator, ich muss mich jetzt um die Infrastruktur, Hyper-V-Hosts, Netzwerk, Storage-Infrastruktur gar nicht kümmern, sondern mache mir das Leben an der Stelle ein bisschen leichter, indem ich das ganze Thema an Microsoft abgebe. Wenn die Grundlage gelegt ist, schließt sich eine relativ schnell daran an. An meinen Hyper-V-Hosts melde ich mich an mit meinem Active Directory-Benutzer. Mein Active Directory-Benutzer, Benedikt Berger, nutzt jetzt diese Hyper-V-Hosts zur Verwaltung und damit kommen wir zur zweiten Voraussetzung, nämlich das Thema Hybrid Identity. Wie meldet man sich an eine Azure-Subscription an, die man gerade über Azure.com als kostenfreie Testversion eingerichtet hat? Mit einer Microsoft-ID. Microsoft-ID und Active Directory-Account aus dem Unternehmensnetzwerk passen erstmal nicht so ganz hundertprozentig zusammen. Das Thema, ich nutze Azure mit einer Microsoft-ID. Wer macht das heute? Azure mit einer Microsoft-ID, Hand hoch. Ähnlich viele von denen, die sich eben beim Thema Azure gemeldet haben. Das ist wunderbar für so Einstiegsszenarien, um Azure kennenzulernen. Aber relativ schnell, wenn man sich dafür entscheidet, zu sagen, ja, das will ich produktiv nutzen, sollte man aus mehreren Gründen auch den Azure-Zugriff auf Active Directory umstellen. Der erste ist, so ähnlich wie im Szenario wie eben beim VPN, jetzt habe ich meine Microsoft-ID benutzt, um Azure kennenzulernen, kostenfreie Trial, die 30 Tage sind um und ich entscheide mich, ey, Azure funktioniert so gut, ich möchte meine virtuellen Maschinen auch in Azure weiter betreiben und kaufe mir ein bisschen Azure-Kontingent, damit es ein bisschen günstiger wird und hänge das an diese Microsoft-ID. 3 Monate später entscheide ich mich, das Unternehmen zu verlassen. Sagt mein Arbeitgeber, hey, das Kontingent, ja, das hast du ja in dieser Microsoft-ID hängen, die lässt du mal schön hier. Dann sage ich, nee, die nehme ich mal schön mit, weil da hängen meine Xbox Live-Statistiken dran, die will ich nicht hergeben. Und um so einen Konflikt einfach zu vermeiden, empfiehlt sich da natürlich, den Active Directory-Account zu verwenden. Der zweite Grund ist einfach das Thema Benutzerfreundlichkeit. Warum soll ich da mit mehreren und verschiedenen Accounts arbeiten, die ich gar nicht an der Stelle eine Kontrolle habe? Und deswegen sage ich, ich möchte mich auch in Azure mit meinem Active Directory-Account authentifizieren und synchronisiere dafür mein klassisches Active Directory mit dem Microsoft Azure Active Directory. Das hat man in der Vergangenheit und früher mal mit einem kleinen Tool namens DearSync gemacht. Dafür gibt es jetzt einen Nachfolger, Azure Active Directory Connect, das ein bisschen komfortabler ist im Zugriff. Das finde ich im Azure Active Directory einfach, indem ich das selektiere. Und dann habe ich hier den Download-Link, wenn er gleich erscheint, für Azure Active Directory Connect. Es funktioniert ein bisschen einfacher und problemfrei in der Einrichtung und sorgt einfach dafür, dass alle Benutzerobjekte inklusive allen Attributen und optional auch Gruppen in Microsoft Azure verfügbar sind. Und damit kann ich jetzt ein paar Dinge machen, die ich mit einem klassischen Active Directory nicht kann. Ich zeige mal der Einfachheit halber einen. Ich logge mich hier mit meinem Active Directory Benutzer an. Wenn ich mein Kennwort vergessen habe, dann kann ich das mit Hilfe von Azure gleich über ein Self-Service-Portal zurücksetzen lassen. Und dieser Benutzer, der ist mir hoch und heilig. Wir sehen ein bisschen Personalisierung dahinter. Und ich habe es nicht so mit Kennwörtern, ich kann mir die nicht merken und habe mir deswegen ein bisschen Hilfe genommen zu sagen, in dem Moment, wo ich mich beim Azure-Portal anmelde, wird nach einem zweiten Faktor gefragt, nämlich mein Mobiltelefon hier. Und hier habe ich jetzt eine kleine App drauf, die sagt, da will sich jemand als Berger im Azure-Portal anmelden und erst wenn ich sage, jawohl, das ist in Ordnung, das bin ich wirklich mit Hilfe meines Mobiltelefons, dann lässt er mich hier rein. Wenn ich also mein Kennwort mal irgendwie weitergebe, dann tut mir das nicht weh. Wenn ich mein Handy allerdings verliere, dann werde ich ein bisschen stinkig. Und diesen Vorteil, den kann ich mir auch für meine Hyper-V-Host zunutze machen. Denn dem Moment, wo ich einen Hyper-V-Host kontrolliere, habe ich einen Windows Server 2012 R2 viele Möglichkeiten mit allen virtuellen Maschinen. Ich könnte so Kleinigkeiten machen, diese virtuellen Maschinen zu löschen. Und deswegen ist dieser Zugriff ein besonders schützenswerter. Und ich greife deswegen mal auf meine On-Premise-Hyper-V-Infrastruktur zu. Die hat erstmal nichts mit Azure zu tun, sondern das ist ein Demo-Center, was in Hannover steht, wo ich mich mit demselben Active Directory-Account anmelde wie eben. Das ist ein ganz normales Remote-Desktop-Web-Gateway. Ich habe vorhin gefragt, naja, wer macht das denn, dass er seine virtuellen Maschinen und Hyper-V-Hosts direkt per RDP ins öffentliche Internet stellt? Ja, ich auch, weil das ist nichts anderes als ein RD-Web-Gateway auf einen Hyper-V-Host, weil ich eben von allen möglichen Orten der Welt und Hotels, die keine Ports freigegeben haben für VPN, auf meine Demo-Infrastruktur zugreifen möchte. Das heißt, das ist weltweit erreichbar. Weil ich aber es mit Kennwörtern nicht zu habe, kann ich mir vorstellen, dass jemand anders auf die Idee kommt, dieses kurze Kennwort, was ich gerade eingegeben habe, vielleicht zu erraten. Und deswegen nutze ich das Azure Active Directory mit seiner erweiterten Security-Funktion auch, um meinen Hyper-V-Host-Zugriff zu schützen. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte jetzt per Remote Desktop auf meinen Hyper-V-Host zugreifen, habe ich on-premise einen kleinen MFA-Server, der jetzt ebenfalls das Azure Active Directory mit der Multifaktor-Authentifizierung nutzen sagt, der Berger, der kommt hier nicht so einfach rein, der braucht auch hier seinen zweiten Faktor. Hier habe ich mal eine andere Option ausgewählt. Ich habe hier ein kleines Telefongespräch. Ich halte das mal ins Mikro. Kriegt vielleicht einen Eindruck, hier ist eine nette Stimme, die mir sagt, alles klar, der Berger will auf Hyper-V zugreifen, dafür braucht er erstmal dieses Handy und er braucht seinen dritten Faktor. Er muss seinen geheimen PIN eingeben. In dem Fall sogar 3-Faktor-Authentifizierung, weil ich sage, ansonsten kommst du hier nicht rein. Ich habe jetzt gerade keinen PIN eingegeben und wir stellen fest, alles klar, auf diese Weise habe ich eben keinen Zugriff auf meinen Hyper-V-Host. Das heißt, selbst wenn ich sage, die stehen mit einem Beinchen Remote Desktop direkt im Netz, nutze ich eben Microsoft Azure und seine erweiterten Security-Funktionalitäten, um dort einen Zugriff zu gewährleisten. Das Remote Desktop Gateway, die Frage war, wo genau netzwerktechnisch steht das jetzt? Steht in meinem Fall on-premise, ist sogar eine virtuelle Maschine, die in meinem Labor auf dem Hyper-V-Host selber läuft. Das kann man netzwerktechnisch sicherlich ein bisschen schöner organisieren, aber das ist mein kleines, kompaktes Labor-Setup, um das Ganze eben zu ermöglichen. Und jetzt habe ich einfach die Chance zu sagen, okay, ich habe die netzwerktechnische Verbindung zwischen den beiden Welten geschaffen, habe die logische Verbindung zwischen den beiden Welten geschaffen und jetzt ist Azure für mich nichts anderes als ein weiterer großer Hyper-V-Host, den ich dabei betreibe. nur dass die Anzahl der virtuellen Maschinen, die ich darauf ausführe, praktisch an der Stelle nicht limitiert ist. Bevor ich gleich einsteige in die weiteren Szenarien, jetzt wo wir die Voraussetzungen geschaffen haben, gibt es Fragen bis zu diesem Zeitpunkt? 3, 2, 1, das sieht nicht so aus. Sehr gut. Dann einfach mal, um zu zeigen, dass das hier auch wirklich entsprechend funktioniert, trenne ich jetzt mal meine VPN-Verbindung wieder und sofort fällt eben auch mein Zugriff auf die virtuelle Maschine dahinter weg und damit wissen wir alles klar, das ist entsprechend dieser gesicherte Zugriffsweg, der dabei funktioniert. Azure können wir uns zunutze machen, um eine ganze Menge an Betriebsaufgaben rund um Hyper-V uns zu erleichtern. Der Task, wenn ich mit Administratoren spreche, der immer am schwierigsten und lästigsten ist, gerade wenn es um große und viele virtuelle Maschinen geht, so das Thema Datensicherung und Backup. Hat irgendjemand schon mal Ärger gehabt mit Backup oder Restore? Hand hoch? Keiner, ne? Da sind sich, glaube ich, alle einig, das ist irgendwie schwierig. Auch da wieder die größte Komplexitätsstufe ist so das Thema Auslagerung von Diensten. Und früher hat man sowas mal mit Tapes gemacht und das war immer aufwendig und nicht so einfach. Und vor allen Dingen auch ein Thema, wo Security unglaublich vernachlässigt wurde in meinen Augen. Und gerade wenn man mit Azure und Public Cloud und Hybrid Cloud spricht, ist Security immer ein großes Thema. Wir hatten gestern die Diskussion Datenschutz und Datensicherheit, wo ich jetzt einfach mal den technischen Aspekt der Datensicherheit mit reinpacken möchte. Benutzerbezogene Daten, alles, was meine Anwender kreieren in ihren virtuellen Maschinen, das sind schützenswerte Daten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil sonst würden wir sie nicht sichern. Unsere Backups, die sollten wir genauso sicher strukturieren wie unsere Primärinfrastruktur. Unsere Storage-Infrastruktur, die steht in gut geschützten EDV-Räumen, ist hoch verschlüsselt, da kommt keiner außer uns ran. Und auch der Administrator muss besondere Freischaltprozesse berücksichtigen, damit er auf die Storage-Ressourcen zugreifen darf. Die Auslagerung der Backups, die auf LTO5-Tapes passiert, die liegt allerdings im Vorstandssekretariat auf dem Schreibtisch und da wartet jemand drauf, bis einfach wer vorbeikommt, das Ding mal wegnimmt, dann ist es weg, das wird irgendwohin ausgelagert. Was genau passiert, weiß keiner genau. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, da muss ich beim Thema Security natürlich genauso eine hohe Awareness haben wie mit meinen Primärdaten. Das fängt so an bei simplen Themen wie Verschlüsselung. Wer verschlüsselt denn heute seine Backups? Hand hoch. 3, 4, 5 Hände gehen hoch. Von der dreistelligen Anzahl an Leuten, die hier im Raum sitzt, ist das ein sehr geringer Anteil. Und gemessen daran, dass ich sage, alles klar, die Primärdaten, die kann ich schützen, so viel ich will, solange ich das Backup-Thema nicht angehe, wird das schwierig. Und deswegen nehmen wir mal neben dem Thema Einfachheit der Einrichtung auch das Thema Security in den Fokus. Wie funktioniert das eigentlich, wenn ich Daten nach Azure bringe? Dazu gehe ich im Azure-Portal in den Abschnitt der Recovery-Dienste. Jetzt habe ich zu weit gescrollt. Ich habe einen Backup-Vault angelegt. Das Anlegen eines Backup-Vaults dauert ungefähr 2 Minuten. Das ist so das, was ich Kochshow-mäßig entsprechend vorbereitet habe. Und dann gehen wir hier mal gemeinsam die Themen durch, die wir so durchführen müssen. Wir müssen uns authentifizieren an Microsoft Azure. Ich erkläre gleich genau, was dahinter steckt. Wir haben hier ein paar neue Optionen, die dazugekommen sind. Über die erzähle ich gleich ein bisschen was. Und wir laden für unseren Windows-Server ein Backup-Agent herunter. Den speichere ich einfach mal, das müsste relativ schnell funktionieren. Und mein Ziel ist es jetzt, diese einzelne Hyper-V-Maschine, die on-premise läuft, nach Microsoft Azure zu sichern, um damit meine Auslagerungsprozesse, Tape und Co. irgendwo loszuwerden. Warum ist das eine sinnvolle Geschichte? Ich bin verpflichtet, aus Compliance-Gründen meine Unternehmensdaten 10 Jahre lang aufzuheben, das, was ich gesichert habe. Wer betreibt denn einen Backup-Server 10 Jahre lang? Allein die Garantieerweiterungen kriege ich irgendwie schon gar nicht mehr und selbst wenn, werden sie teuer. Und streng genommen müsste ich da meine Backups von meinen Bändern alle 2 Jahre mal umgruppieren, damit das Medium nicht kaputt geht. Und das sind alles Probleme, mit denen ich mich nicht mehr befassen möchte, sondern die lagere ich aus an Microsoft und sage, ich lagere meine Backups in einem gesicherten Zustand in einem Microsoft Azure Backup Vault. Und Backup Vault, den kann ich mir vorstellen als großen virtuellen Tresor, der nur für meine Backups da ist. Ich installiere den Agent jetzt auf meiner virtuellen Maschine mal in einem Standardpfad. Einen Proxy habe ich nicht, die Installation, die läuft so nebenbei. Und dieser virtuelle Backup-Tresor, der gehört nur mir. Den muss ich mir momentan so vorstellen, wie ein Tresor halt so aussieht. Ein paar Quadratmeter groß, meterdicke Stahlwände, Stahltüren. Aber momentan ist das Ding noch nicht ganz fertig. Ich habe die Tür noch sperrangelweit offen und ich habe kein Schloss drin. So stellen sich viele auch vor, wie Azure Security funktioniert. Und Jetzt konfigurieren wir das mal zu Ende, machen das Bild mal rund und sagen, welches Level an Datensicherheit können wir eigentlich mit der Konfiguration bei der Auslagerung unserer Backups erreichen? Und das Ganze ist relativ simpel. Wir haben jetzt also über das Managementportal Multifaktor-Authentifizierung gesichert konfiguriert, wie unser Backup funktionieren soll. Als nächstes geht es darum, dass ich meine virtuelle Maschine beim Auslagern der Daten an Azure authentifizieren muss. Authentifizierung, klassischerweise Benutzername und Kennwort, haben wir eben schon gemerkt. Der Berger hat sich so mit Kennwörtern, das ist irgendwie blöd. Also was machen wir? Ah, wir haben eine Alternative kennengelernt, Multifaktor-Authentifizierung. Bedeutet, jedes Mal nachts um drei, wenn ein Backup gemacht wird, wird der Berger geweckt, muss ans Telefon gehen, seinen PIN eingeben und nur dann läuft ein Backup durch. Kann man machen. Habe ich irgendwann auch keine Lust mehr drauf. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nachvollziehen kann. Und deswegen nutzen wir hier zertifikatsbasierte Authentifizierung. Und damit wir nicht erst großen Enterprise-PKI aufbauen müssen oder mit irgendwie selbstgenerierten Tools Zertifikate erstellen müssen, haben wir hier Vault Credentials zur Verfügung. Vault Credentials sind in dem Fall ein Pärchen, ein asymmetrisches Zertifikatspärchen, was dafür sorgt, dass die Datenverbindung ausschließlich verschlüsselt erfolgt. Nachdem ich sie runtergeladen habe, habe ich 48 Stunden Zeit, sie zu benutzen. Dann wird der private Schlüssel in meiner virtuellen Maschine im verschlüsselten Keystore abgelegt und der öffentliche Schlüssel wird zu Microsoft in meinem Backup-Vault hochgeladen. Das ist praktisch das Schloss für meinen Backup-Tresor, der nur mit dem privaten Schlüssel auf dieser virtuellen Maschine geöffnet werden kann. Verliere ich dieses private Zertifikat, kann ich beim Microsoft-Support anrufen, so viel ich möchte. Die werden mir freundlich, aber bestimmt mitteilen, dass ich einfach einen neuen Backup-Vault mache, nochmal meine Daten sichern und diesmal darauf achte, meinen Key nicht zu verlieren. Habe ich ihn schon verloren und bin in der Notwendigkeit, jetzt zu restoren, hilft mir das an der Stelle leider nicht weiter. Das heißt, darauf muss ich achten. Und weil ich ein bisschen paranoid bin, vielleicht auch ein bisschen mehr paranoid, habe ich jetzt noch den Zwang, kein optionales Feature, sondern ich muss wirklich alle Daten, obwohl ich schon eine verschlüsselte Verbindung habe mit gesicherter Authentifizierung, alle Daten verschlüsseln. Und zwar kleinseitig verschlüsseln. Und zwar mit einem Schlüssel, einem symmetrischen Schlüsselpaar, was ich definiere. Und damit es nicht so einfach wird für Kennwort-affine Freunde wie mich, muss dieses Kennwort mindestens 16 Zeichen lang sein. Das Gute ist, weil mir fehlt die Kreativität, mir ein 16 Zeichen langes Kennwort auszudenken, kann ich die auf Knopfdruck gleich generieren. Und weil ich dieses Kennwort brauche, um irgendeine Form von Backup-Daten zu restoren, lege ich das an einem besonders sicheren Ort ab, nämlich meinem Desktop, und sage, alles klar, auch das sollte ich mir irgendwo hinspeichern. Dafür erfordert es organisatorische Prozesse, damit ich eben im Desasterfall auch auf das private Zertifikat, um auf den Key Backup Vault zugreifen zu können und eben auf meinen Entschlüsselungs-Key zugreifen kann. Habe ich diese beiden Dinge nicht, kein Restore. Aber schon in der kleinsten Option, das war jetzt das Mindestmaß an Konfiguration, was wir gerade gemacht haben, ist das Thema Security und Verschlüsselung allgegenwärtig. Und wir erinnern uns dran, ich habe gesagt, Backup-Daten sind genauso gut zu schützen wie die eigentlichen Primärdaten. Dann kommen wir dem hier schon sehr nahe und in den meisten Fällen übertreffen wir sogar den Stand, der im eigenen Rechenzentrum dabei möglich ist. Mehr müssen wir nicht tun. Wenn ich jetzt nicht zu langsam war im Klicken, dann werden die beiden Welten miteinander verheiratet. Jetzt war ich tatsächlich zu langsam. Dann versuchen wir das Spielchen einfach gleich nochmal. Man hat nicht so unendlich viel Zeit, dann das Ganze auszuwählen. Vault Credentials, 18. November passt. Neuer Versuch dahinter, sagt, das hat er schon gemacht. Dann bin ich in der Lage, mein Backup-Tool, den Daten nach Azure zu schieben. Das kann ich heute in meinem Fall mit dem ganz normalen Windows Server Backup machen, was in jedem Windows Server dabei ist. Klappt nur mit Windows VMs an der Stelle dann typischerweise. Ich kann es mit System Center Data Protection Manager machen, wenn ich System Center schon im Einsatz habe. Kostenpflichtig lizenziertes Produkt. Microsoft ist sehr großzügig geworden und stellt seit einiger Zeit allen Microsoft Azure Backup Kunden die Funktionalität von Microsofts großen Backup Werkzeug System Center Data Protection Manager gratis zur Verfügung. Das wäre dann der Agent, den wir hier neu dazusehen. In dem Moment, wo ich auf Applikationsebene, Application-Level Backup durchführen möchte, zum Beispiel von meinem Hyper-V-Host, wenn ich Linux-VMs sichern möchte, etc., dann installiere ich diesen Agent, was nichts anderes ist als ein DPM-Server. Er heißt Azure Backup Server, denn es ist eine angepasste Installation von DPM. Sie hat keine Integration in System Center, brauche ich auch nicht. Wenn ich System Center hätte, würde ich das nicht nutzen. Und ich kann nicht auf Tapes sichern, brauche ich nicht, weil ich habe ja Azure, was soll ich mit Tapes? Aber dann habe ich die volle Funktionalität von System Center DPM eben auch als Azure-Kunde dabei zur Verfügung. Für virtuelle Maschinen, die ich schon in Azure betreibe, gibt es mittlerweile Backup as a Service als Plattformdienst. Das heißt, diese Variante von Azure Backup nutze ich tatsächlich, um eben meine On-Premise-Infrastruktur nach Azure zu sichern. Ich empfehle in den meisten Fällen, das Primär-Backup tatsächlich On-Premise zu lassen von meinen virtuellen Maschinen. Wenn ich meine virtuelle Maschine aus Versehen gelöscht habe, dass ich eben nicht die ganze VM erst einmal wieder runterladen muss, sondern in dem Moment, um das Auslagerungsszenario zu ermöglichen. Und ich habe gesagt, naja, 10 Jahre müssen die Daten halten. Wie Microsoft das anstellt, ist in dem Moment nicht mehr mein Problem, sondern das habe ich jetzt ausgelagert und sage, alles klar, ich traue euch aber zu, das hinzubekommen. Die Backup-Zyklen und die Vorhaltezeiten hat Microsoft wesentlich verlängert, denn mittlerweile haben wir Backup-Zyklen, die bis zu 99 Jahren Vorhaltedauer dahinter sind und damit sollten sich die meisten Business-Anforderungen in der Richtung erfüllen lassen. Die Vault Credentials, die ich eben gezeigt habe, müssen in den ersten 48 Stunden mit einem Backup-Server registriert werden, ansonsten einmal neu herunterladen, da Microsoft verhindern möchte, dass jemand den gleichen Zustand wiederherstellen kann, also so viel Zeit hat zum Rumprobieren kann, um eben Zugriff auf den Backup-Vault zu bekommen, auch wenn er nicht der eigene ist. Wer schon VMs in Azure laufen hat, der scrollt dann auf dieser Seite einfach runter und findet hier die Möglichkeit, bestehende Azure VMs in Backup as a Service aufzunehmen. Das Backup-Szenario ist dafür eine wunderschöne Geschichte. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ein anderes meiner Lieblingsszenarien, das nicht nur mit dem reinen Backup-Thema ist, sondern sich darum dreht, ganze virtuelle Maschinen mit Azure zu verheiraten. Und das hat aus verschiedenen Szenarien ganz unterschiedliche Aspekte, mit denen das zu tun hat. Azure Site Recovery ist die Funktionalität. Hyper-V-Replica ist, glaube ich, die meisten ein Begriff, um zu sagen, ich möchte virtuelle Maschinen von meinem Hyper-V-Host zu einem anderen Ort replizieren. Dieser andere Ort kann Microsoft Azure sein. Ich brauche also nicht das teure zweite Rechenzentrum, was nur für den Fall der Fälle wartet, dass mein erstes Mal kaputt geht, sondern habe die Chance zu sagen, ich möchte auf Azure zugreifen. Was brauche ich dafür? Nichts Bestimmtes. Mittlerweile, das ist neu, kann ich das mit Windows Server machen, ohne System Center, mit System Center. Ich kann das aber genauso gut mit virtuellen Maschinen machen, die auf VMware betrieben werden. Ich kann das auch mit physischen Serversystemen machen. Die Einrichtung ist dann ein bisschen anders. Mit Hyper-V klappt es überraschenderweise am einfachsten und unkompliziertesten. Aber ich bin heute nicht mehr davon abhängig zu sagen, ich habe jetzt eben nicht nur ausschließlich Hyper-V-Systeme, sondern ich gehe hin und habe eine Liste an virtuellen Maschinen, die ich nach Azure entsprechend replizieren möchte. Und das sind so die klassischen Optionen, die wir aus Hyper-V-Replica kennen. Replikationsdauer, Recovery-Points, also ältere Zustände, um sie in Azure vorzuhalten. Was passiert also? Alle 5 Minuten in meinem Szenario werden die Änderungen meiner virtuellen Maschine nach Azure repliziert. Das kann ich entsprechend steuern, das kann ich schedulen, trifft das Backup genauso zu mit Bandbreitenlimitierung. Würde ich auch dringend empfehlen, weil wäre halt schade, wenn eben für die Nutzkapazität die entsprechende Bandbreite nicht zur Verfügung steht. 9 von 10 Azure Site Recovery Kunden, die ich treffe, haben diese Option nicht vom Default des Nullwertes entsprechend angepasst. Und das ist so das Erste, was ich denen immer empfehle. Warum? Azure Site Recovery hilft mir, um mich vor einem, ich nenne es mal, Hardware-Schaden zu schützen. Mein zentrales Storage geht kaputt, Feuer, Wasser im Rechenzentrum, entsprechend was auch immer. Wenn man aber mal so in die Statistiken guckt, wie kommt so ein Desaster überhaupt zustande, dann ist die Hardware selten das Problem. Auch brennende Rechenzentren sieht man zum Glück relativ selten. Was man ziemlich häufig sieht, sind aber Benutzer, die kreative Dinge fertig kriegen und auch Administratoren, denen aus Versehen mal einmal Lör passiert. Das heißt, der Faktor Mensch ist eigentlich die Instanz, vor die wir uns beschützen müssen. Und wenn wir sagen, alles klar, ich habe jetzt aus Versehen im Active Directory die falsche U gelöscht oder statt einem Server irgendwie 10 VMs gelöscht oder meinem File-Server einfach mal die Datenpartition aus Versehen irgendwie kaputt gemacht, dann würden diese Änderungen eben auch nach Azure repliziert werden, weil eben in 5-Minuten-Schritten all die geänderten Blöcke auch in Azure landen würden. Sage ich aber, ich möchte ältere Zustände vorhalten, dann sage ich, vor einer Viertelstunde war das Problem noch nicht da und starte die virtuelle Maschine einfach in diesem Zustand. Und jetzt vergleichen wir mal die Szenarien. 5 Terabyte File-Server kaputte Datenpartition. Das Backup war heute Nacht irgendwie ein bisschen komisch, aber vorgestern, da lief es, glaube ich, vernünftig. Getestet hat es keiner, aber wir können es mal versuchen. Wir haben eine virtuelle Maschine, die ist ausgeschaltet in Azure. Wir haben gemerkt, ausgeschaltete Maschinen in Azure kosten uns kein Geld. Das heißt also eine ziemlich kostengünstige Variante eines Disaster Recovery Rechenzentrums. Und wenn wir diese Virtual Maschine starten, dann ist die in 2, 3, 4 Minuten einsatzbereit und wir können wieder arbeiten. Auch mit dem älteren Point-in-Time-Recovery. Wenn wir sagen, ich möchte mein Backup restoren, dann muss ich noch warten, bis mein zentrales Storage repariert wird, weil ich habe selten ein zweites Storage irgendwie daneben stehen, nur für den Fall, dass das erste kaputt geht, was sich langweilt. Da muss ich die Daten recovern, 5 Terabyte vom LTO-Band recovern, kann sich jeder ausrechnen, das wird ein bisschen länger dauern als die paar Minuten, die dahinter stehen. Und Azure Site Recovery klingt im ersten Ansatz immer ziemlich spannend. In der Anfangszeit haben sich sehr, sehr viele verschiedene Fallstricke herausgestellt, die einen Einsatz für viele Unternehmen schwieriger gemacht haben. Die erste Einstiegshürde war die Voraussetzung, ich brauche Microsoft System Center und Hyper-V. Beides ist heute keine zwingende Voraussetzung mehr. Ich kann es komplett ohne System Center machen. Ich kann es zur Not auch ohne Hyper-V machen. Ich weiß nicht, warum man das sollte aus persönlicher Sicht, aber die technische Möglichkeit ist da. Und dann hing es so ein bisschen davon ab, was betreibt man denn in seinen virtuellen Maschinen und wie sind die eingerichtet? War man vorne mit dabei und hat Windows Server 2012 R2 VMs der zweiten Generation eingesetzt, war Azure Site Recovery pauschal bisher nicht machbar. Mittlerweile vollständiger Support für Generation 2 VMs da, also das ist heute kein Hintergrund mehr. Betriebssystempartitionen durften nicht größer als 127 GB sein, auch das ist behoben, können mittlerweile 1 Terabyte groß sein, das ist auch heute die Standardgröße von Disks in Azure. Und dann hing es so ein bisschen vom Workload ab. Die Applikationen mussten mitspielen, Microsoft selber ist natürlich immer Vorreiter in den eigenen Applikationen und dann haben wir in den ein oder anderen Kundenumgebungen so unerwartbare Workloads wie Microsoft Exchange gefunden. Und die hat das Azure Site Recovery Thema pauschal erschwert, weil eben Microsoft Exchange lange kein dafür supporteter Workload war. Auch das ist mittlerweile kein Problem. Microsoft Azure bietet uns mittlerweile Azure Premium Storage und DNS Reverse Records. Das waren so die beiden technischen Themen, an denen es gescheitert hat. Und damit kann ich eben heute auch Microsoft Exchange Workloads im Zusammenhang mit Azure und Azure Site Recovery erfolgreich betreiben. Und damit sind so die typischen Fallstricke aus der Welt geschafft, um dahin zu gehen. Und das ist für mich ein Backup-Rechenzentrum, das ist für mich aber viel, viel mehr als das. Wer musste schon mal bei einem Umzug eines IT-Serverraums mithelfen? Hand hoch. War das cool? Ganz viel Kopfnicken. Wie läuft sowas ab? Typischerweise wartet man ein halbes Jahr, bis eine günstige Kalendersituation eintritt. Ja, also Brückentag, Feiertag, Wochenende. Da fängt man donnerstags abends um 17.30 Uhr an, geht in den Serverraum mit 20 Mann, trägt und schleppt und guckt ständig auf die Uhr, wenn man nicht so viel Zeit hat, fährt die Server ganz vorsichtig von A nach B, baut sie wieder ein, steckt wieder Kabel, hat vergessen, wie die Kabel gesteckt waren, es kommt langsam so ein bisschen Hektik auf und die Uhr, die tickt immer weiter, es wird eng. Und das ist selten eine entspannte Sache. Einverstanden? Ich sehe ganz viel Nicken. Jetzt tun wir mal so, als ob wir sagen, wir wollen das diesmal ein bisschen entspannter haben. Wir replizieren unsere Hyper-VMs nach Azure, sagen Samstagnacht um 3, wir machen einen kontrollierten Failover nach Azure. Vollautomatisch gescheduled und sagen, fahr mal bitte mein Rechenzentrum runter, fahr die virtuellen Maschinen Azure hoch, die sind auf dem aktuellen Stand, ohne Datenverlust dahinter. Und schon laufen meine Services in Azure. Das kostet uns jetzt in dieser Woche, die wir mal haben, dann ein paar Cent in Azure, das ist in Ordnung. Dafür komme ich Montag früh um 9 zur Arbeit, nehme einen Schraubenzieher in die Hand und fange zu meinen ganz normalen Arbeitszeiten an, meinen Serverraum leer zu schrauben und habe plötzlich gar keinen Zeitdruck. Und ich muss das jetzt nicht an 2,5 Tagen irgendwie fertig kriegen mit einer großen Crew, sondern ich mache das ganz entspannt und dauert es eine Woche oder ein paar Tage länger und dann mache ich nachts um 3 den kontrollierten Failback wieder aus Azure in meine Infrastruktur. Noch nie war ein Serverraumumzug so entspannt. Und in Azure zahle ich nur eben die Runtime der virtuellen Maschinen in dieser kurzen Zeitspanne. Dank minutengenauer Abrechnung kommt da nicht viel zustande. Auch solche Szenarien ermöglicht Azure Site Recovery dabei. Auch wer sagt, ich möchte virtuelle Maschinen nach Azure migrieren, gibt es schöne Tools und Werkzeuge dafür, wo ich alles Mögliche konvertieren und umrechnen kann von Generation 2 VMs nach Generation 1 und VHDX nach VHD. Hier sage ich einfach, liebes Azure, repliziere mir diese VM nach Azure und dann ist das Thema durch. Alles andere, Einrichtung von Zertifikaten, Konvertierung, erledigt der kleine Agent, den ich im Vorfeld installiert habe, vollautomatisch. Es ist deswegen die schönste und bequemste Möglichkeit, die entsprechende Migration nach Azure vorzunehmen, auch weil das Produkt die ersten 30 Tage für mich vollkommen kostenfrei ist, weil es eben in der Trial entsprechend dabei mit drinsteckt. Ein anderes Szenario, warum ich es so charmant finde, ist so das ganze Thema Test- und Laborbetrieb. Ich selber in der ganzen Demo-Umgebung komme hier aus Azure, aber in jedem Unternehmen, in all meinen Kunden, denen empfehle ich, testet doch die Dinge am besten einmal, bevor ihr sie in eurer Produktivumgebung scharf schaltet. Wer macht das so mit all seinen Changes 1:1, hat eine vernünftige Testumgebung, gut gepflegt, im Idealfall gleiche Hardware, Hand hoch? 5. Das ist schon mal eine gute Quote. Die ist repräsentativ sogar ein bisschen besser als das, was ich sonst so treffe. Warum macht das der Rest nicht? Ist eigentlich cool, oder? Vernünftig zu testen, sicher zu sein, dass es funktioniert, bevor man was umsetzt? Macht man eigentlich so, oder? Da sehe ich ganz viel Nicken. Aber die Zeit und das Geld, was wir dafür investieren müssten, die hat einfach nicht jeder zur Verfügung. Wenn wir jetzt aber sagen, ich habe alle meine virtuellen Maschinen, meine komplette Umgebung als 1:1 Kopie in Azure liegen, ausgeschaltet, da kostet sie mich momentan nichts. Um zu sagen, ich wähle mir mal ein paar dieser virtuellen Maschinen aus, klicke sie an und sage, die möchte ich jetzt bitte als Kopie davon in einem geschützten Netzwerk hochfahren, habe ich plötzlich jederzeit ohne Vorbereitung, ohne Anmeldung, ohne Ressourcen reservieren, ohne irgendwelche alte Hardware zusammenzukarren, eine Realtime-Testumgebung zur Verfügung. Und ja, in dem Moment, wo ich diese Maschinen hochfahre, dann kosten sie mich ein bisschen Geld, aber es ist immer noch günstiger als das Vorhalten jeder Test-Hardware, als das Pflegen jeder Testumgebung etc. Das sind dann so Szenarien, die ich praktisch so als Zusatzszenario am Rande dazu bekomme. Und das ermöglicht einfach eine Flexibilität dahinter, die wir ansonsten on-premise nicht haben. Cool, oder? Fragen dazu? 3, 2, 1, eine hier vorne.
Ja, die erste initiale Replikation.
Ja.
Der großen Maschine.
Ja.
Wie mache ich die denn am besten? Das Ding ist jetzt meinetwegen über einen File-Server mit 1, 2 Terabyte.
Ja. Ja, das dauert. Also eigentlich habe ich ja gerade bei der Zellreplikation, wenn ich sage, ich richte mal so ein bisschen Disaster Recovery ein, nicht den unbedingten Zeitdruck dahinter. Wir haben mehrere Varianten, dem anzugehen. Wir können mit Bandbreiten-Scheduling und einem Timetable einfach sagen, mach das mal nachts und am Wochenende, wenn die Bandbreite eh da ist. Es dauert ein bisschen, okay, aber wenn das Abbrechen, Replikationszyklus verpasst wird oder entsprechend der Internet-Traffic einfach mal nicht da ist, ja, dann wird es halt wieder fortgesetzt an der Stelle. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann auch auf den Offline-Wege Daten nach Azure bringen. Ich kann bei Microsoft sagen, hier, ich schicke euch eine BitLocker-verschlüsselte Festplatte, hier ist der Entschlüsselungs-Key, kopiert mir die Daten darauf. Das klappt noch nicht 1:1 mit Azure Site Recovery, aber ich kann das auf anderem Wege machen und die Daten dann einbinden. Dann kann ich praktisch also auch über den Offline-Weg davon Gebrauch machen und dann nur das Delta hinterher zu replizieren. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich die schönste und einfachste Exit-Strategie aus Azure zu sagen, ich habe jetzt alle meine Daten wieder drin, ich will sie einfach irgendwie wieder loswerden, kann ich sie natürlich alle zurückreplizieren. Meistens habe ich mehr Downstream als Upstream, das ist also eine gängige Variante dahinter. Ansonsten lasse ich mir entsprechend die Daten von Microsoft auf BitLocker verschlüsselte USB-Medien entsprechend schieben und die werden mir dann einfach zugesandt. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Sehr gut. Dahinter war, glaube ich, noch eine Wortmeldung. Auch damit beantwortet. Sehr gut. Dann springen wir an der Stelle weiter. Wenn ich jetzt meine Hyper-VVMs in Azure betreibe, dann, man sieht, dass wir nichts sehen. So sieht es, glaube ich, ein bisschen schöner aus. Kann ich neben diesen Szenarien, EDV-Raumumzug, Testumgebung, kostengünstiger Betrieb, ein paar Dinge machen, die ich mit virtuellen Maschinen nicht ganz so einfach hinbekomme. Und wir selektieren uns mal eine virtuelle Maschine. Die haben wir jetzt gerade von On-Premise nach Azure entsprechend repliziert. Wir schauen uns die Endpunkte an. Wir sehen, das ist die Maschine, auf die wir per VPN zugreifen können. Und diese virtuelle Maschine, die können wir jetzt von der Performance her auf Knopfdruck ändern. Minutengenau gescheduled oder eben sagen, das soll nicht bei einer virtuellen Maschine bleiben, sondern abhängig von den Performance-Werten, den wir hier sehen, rolle bitte von dem gleichen Service zusätzliche virtuelle Maschinen aus. Mein Lieblingsszenario Webshop, freitags abends um 20 Uhr, nachdem die TV-Werbung lief, da ist auf dieser virtuellen Maschine immer ganz viel Traffic da. Und mein Wunsch ist, dass die Benutzer eine gleichbleibende Qualität in ihrem Shopping-Erlebnis genießen, damit sie nicht woanders zum Einkaufen hingehen. Und deswegen sorgt Azure auf meinen Wunschdruck dafür, über eine automatische Skalierung, dass immer genügend Instanzen von meinen Web-Services zur Verfügung stehen. Sage, ich weiß, dass freitags um 19:59 Uhr meine TV-Werbung läuft, dann kann ich das pro Zeit schedulen. Ich weiß, dass montags früh um 8 eine ganze Menge Leute zur Verfügung, die das Büro stürmt und sich gleichzeitig anmeldet. Sorge bitte dafür, dass ausreichend Domain-Controller zur Verfügung stehen. Das ist genauso das gleiche Szenario. In dem Moment, wo ich aber weiß, die User sind nicht da, sonntags morgens um 3, oder aber die Last, die wir hier sehen, zum Beispiel halt der CPU-Last, ist so niedrig, dass ich die VM gar nicht brauche, fahre sie bitte runter. Und anders als im eigenen Rechenzentrum spare ich in dem Moment auch sofort das Geld, um diese virtuellen Maschinen zu betreiben. Und das macht das Szenario dabei sehr, sehr lohnenswert dahinter. Das kann neben der reinen Skalierung auf CPU-Basis und den Zeitplänen so weit gehen, dass ich da beliebige eigene Skripte hinterlege. Man geht immer davon aus zu sagen, ich skaliere jetzt diese virtuelle Maschine größer und kleiner auf andere Hardware. Das ist nicht das, was ich in der Stelle empfehle, sondern viel einfacher ist es zu sagen, leg einfach eine zweite virtuelle Maschine daneben und eine dritte virtuelle Maschine daneben und für den Fall der Fälle, dass sie gebraucht wird, eine vierte virtuelle Maschine daneben. Kostentechnisch, ob ich eine VM mit doppelter Performance habe oder zwei kleine, wir haben es mit selber Performance, ist das in Azure fast identisch abgebildet. Das ist nicht das Thema. Aber wenn ich zwei kleine statt einer großen VM habe, dann kann ich eine offline nehmen für Updates, Wartungs- und Betrieb. Und Updates sind dabei ein Thema, ich komme gleich darauf zu sprechen, warum. Und auf der anderen Seite bin ich vor Fehlern gefeilt. Diese virtuelle Maschine, die läuft auch bei Microsoft in einem Rechenzentrum. Auch dort kommt es zu Hardware-Defekten. In dem Moment, wo ich sage, ich habe meinen Service über mehrere Systeme verteilt, und das muss ich sogar tun, um bei Microsoft SLAs zu bekommen, ist mein Service-Webshop entsprechend weiter erreichbar. Und in dem Moment, wo ich diese virtuellen Maschinen in einem Service zusammenfasse, sorgt Azure automatisch dafür, dass diese virtuellen Maschinen möglichst weit voneinander im Azure-Rechenzentrum entfernt sind, also die möglichst weit voneinander entfernt betrieben werden, um eben dafür zu sorgen, dass möglichst wenig gescherte Komponenten da sind, dass also auch der Netzwerkswitch kaputt gehen kann, der zweite Switch kaputt gehen kann, ohne dass beide virtuelle Maschinen davon betroffen sind. Und auf der anderen Seite, dass wenn Microsoft Hyper-V-Host Updates oder Upgrades durchführt, eben nicht beide virtuelle Maschinen gleichzeitig davon betroffen sind. Das sind Szenarien, die ich dann automatisch als Vorteil in Azure genieße, die ich nicht hinbekomme, wenn ich das eben on-premise in Hyper-V versuche. Um dann zu sagen, ich brauche die Leistung gerade nicht und schalte eine der virtuellen Maschinen ab, habe ich sofort die Kosteneinsparung. Wer spart denn so viel Geld, wenn er jetzt on-premise eine virtuelle Maschine von seinen 50 eine abschaltet? Die Softwarelizenz wird dann nicht los, den Hyper-V-Host wird er nicht los, auch anteilig nicht. Ja, der Lüfter im Server dreht sich vielleicht ein bisschen langsamer und ich könnte die Klimaanlage ein Zehntel Grad runterregeln. Operativ macht das keiner und wirkt sich dabei nicht aus. Hier haben wir sofort den Kostengewinn dahinter. Zusätzlich müssen wir beachten, dass Microsoft in der Lage ist, eine virtuelle Maschine ziemlich günstig zu betreiben. Erstens haben sie ziemlich große Azure-Rechenzentren mit Hunderttausenden von Hyper-V-Hosts in einem Rechenzentrum, die sie sehr günstig entsprechend dabei betreiben können. Also sie können sehr, sehr gut skalieren. Dazu haben sie, ich weiß nicht woher, einen ziemlich guten Einkaufspreis auf Microsoft-Lizenzen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wo sie sagen, sind alles klar, diese virtuelle Maschine bekomme ich da gut dahinter. Einschränkung in dem Szenario. Alles, was auf Hyper-V läuft, kriege ich fast ausnahmslos nach Azure. Egal ob Windows, egal ob Linux, selbst die Announcements für Red Hat sind mittlerweile da. Das heißt, auch im Linux-Umfeld bin ich da distributionstechnisch relativ unabhängig geworden. Was Stand heute nicht in Azure supported wird, ist der Produktivbetrieb von Client-VMs. Arbeite ich also mit VDI-Szenarien, kann ich jetzt nicht meine Windows 10 oder meine Windows 8.1 VM, meine Windows 7 VM nach Azure replizieren. Das deckt das Azure-Lizenzmodell an der Stelle einfach nicht ab. Ansonsten gibt es ein paar technische Themen, die ich berücksichtigen sollte, wenn ich On-Premise-Disks mit mehr als einem Terabyte habe, wenn ich andere Systeme habe, wo sagen, alles klar, das ist vielleicht mit den Standard-Azure-Services dabei nicht abbildbar, wo ich ein bisschen gerade Individualisierung da reinbringen muss. Aber mit den Technologien, die wir gezeigt haben, habe ich gerade ein Kundenprojekt in Hamburg mit 150 Azure-VMs entsprechend dabei abgeschlossen, eine Express-Route-Anbindung von Hamburg nach Amsterdam gebaut. Die Kollegen freuen sich sicherlich auch dann auf deutsche Microsoft Azure Rechenzentren im nächsten Jahr, sehen sich aber mit den technologischen Gegebenheiten da ganz genauso bedient. In dem Moment, wo ich das in den externen Azure habe, kommt noch ein Thema dahinter, was so das Betriebsthema angeht. Wir haben über Backup schon gesprochen, wir haben noch nicht gesprochen hinterher über das Thema Monitoring. Microsoft selber nutzt in der klassischen Infrastruktur System Center Operations Manager zum Monitoring. Kurze Frage, wer nutzt heute den SCOM, um Infrastrukturen zu monitoren? Nicht ganz ein Viertel, würde ich sagen, von den Händen, die sich gemeldet haben. Alle anderen können mit Hilfe von Azure aber Monitoring in Kauf nehmen oder Monitoring nutzen, ohne dass sie jetzt in System Center investieren müssen. Wir haben schon das Thema Backup gratis praktisch über Azure Backup bekommen und über die Operations Management Suite, OMS, bekommen wir Operational Insight. Operational Insight ist Monitoring aus der Cloud, das ist de facto so. Was dabei häufig verwechselt oder ja nicht ganz so durchdacht wird, ist, dass der Ansatz etwas anders ist, als wie wir ihn vom Operations Manager her kennen. Der Operations Manager hat unser Echtzeitmonitoring, sagt uns, ob unser Hyper-V-Host jetzt gerade gesund ist, ob der Cluster erreichbar ist, ob die virtuellen Maschinen laufen, ob die Performance im Rahmen ist, etc. Diese Grundfunktionalität des Monitorings, die kümmert sich in Azure, Microsoft automatisch um schon die Basisinfrastruktur. Für unser On-Premise-System müssen wir das selber machen. Aber für alles, was da drüber liegt auf Applikationslevel, da kommt es selten auf Real-Time-Themen an, sondern da ist es eine Vielzahl an Log-Meldungen, an Fehlermeldungen, an Event-Logs, an Security-Event-Logs, die irgendwie zu durchforsten sind. Der Operations Manager kann mir dabei helfen, braucht dafür aber ziemlich lange, weil eine ganz immense Rechenpower dafür notwendig ist. Wer hat denn schon mal das Security-Event-Log seines Hyper-V-Hosts auf ungewöhnliche Vorkommnisse untersucht? Hand hoch. Eine. Herzlichen Glückwunsch. Warum machen dies die anderen nicht? Klingt doch nach einer sinnvollen Wartungsaufgabe, oder? Wenn wir schon mit der Testumgebung momentan nicht hinterherkommen, sollte das tatsächlich hinten anstehen? Auch das sind Szenarien, wo wir sagen, liebes Azure, hilf uns doch hierbei. Wir installieren einen kleinen Agent auf unserem Hyper-V-Host und sagen, schieb doch mal die ganzen Log-Dateien hoch auf Microsoft Azure, wo wir diese unendliche Rechenpower zur Verfügung haben und bekommen plötzlich über Operational Insights aus der Operational Management Suites aktuelle Auswertungen zu Best-Practice-Konfigurationen, Security-Lücken, Update-Ständen und das ist auch ein Vorteil gegenüber dem Operations-Manager, aktuellen Erfahrungen, Problemmeldungen aus dem Microsoft-Support. Das heißt, die stellen in das Online-Regelwerk tagesaktuelle Probleme, alles klar, wenn ich jetzt eine /SuSE Enterprise VM mit gewissem Patch-Level auf Hyper-V-Host 2012 R2 mit gewissem Patch-Level betreibe und dann Knowledge-Base-Artikel 5432527 installiere, dann könnte es zu Problem Y kommen. Das sind Informationen, die ich dabei rausbekomme und das würde ich vielleicht nie kontrollieren, wenn ich die Mühe mache, zu sagen, das schaue ich einmal on-premise nach, bekomme ich aber über Operational Insights aus dem Kontext dann automatisch dazu durchforstet. Und das sind dann Szenarien, wo der hybride Betrieb, rund wird an der Stelle. Was sind ansonsten Folgetätigkeiten, über die man nachdenken kann, in dem Moment, wo ich eine klassische File-Server-VM habe, die, 5, 6 Terabyte Daten an Storage hostet? Da mache ich mir heute selten die Mühe zu sagen, ich schaue mir diese Daten genauer an, weil 6 Terabyte, ja, die braucht der File-Server halt, der ist halt eh da. Da liegt aber auch noch der Kantinenplan von 1995 irgendwo drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass der morgen gebraucht wird, ist relativ niedrig. Das könnte ich in erweiterten hybriden Szenarien dann zum Beispiel auf Microsoft Store Simple Storage Appliances ausweiten, die dafür sorgen, dass nur die Daten on-premise vorgehalten werden, die ich wirklich brauche, den Rest nach Azure repliziert, um mir einfach den wertvollen Speicherplatz on-premise freizuhalten und zusätzlich dafür zu sorgen, dass ich eben auch hier ein bisschen Disaster Recovery und Co. da drin habe. Und das sind einfach Technologien, die es uns ermöglichen, die Verbindung aus diesen beiden Welten, zu ermöglichen. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir dadurch erreicht haben. Vorher haben wir virtuelle Maschinen mit Active Directory, Exchange und Co. on-premise betrieben. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, durch ein IPsec VPN unsere eigene Azure Subscription anzubieten, können wir jetzt bei einem Kapazitätsproblem die virtuelle Maschine einfach hier starten. Sozusagen Auslagerungsfläche, ohne dass ich warten muss, bis die neuen Server geliefert werden, ohne dass ich warten muss, bis der neue Storage da ist. Ja, je nach Konnektivität wird sich diese VM vielleicht ein bisschen langsamer anfühlen, die Latenz wird vielleicht ein bisschen höher sein, aber ich kann sie entsprechend sofort nutzen. Ich kann die Möglichkeiten aus Azure Active Directory nutzen für Multifaktor-Authentifizierung, für Zertifikatsdienste, auch für Verschlüsselung. Ich bekomme ja auch die Möglichkeit, meine Daten aus der Steckdose entsprechend mit zu verschlüsseln. Auch die Ablage der Backup-Daten und virtuellen Maschinen erfolgt verschlüsselt. Ich habe es am Beispiel des Backups gezeigt. Und für den Fall der Fälle, dass ich on-premise ein Problem habe, und mit Problem meine ich an der Stelle dann sowas, also hier ein bisschen Wasser in der Lobby, klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber das ist ein amerikanisches Hosting-Unternehmen gewesen, die halt für Kunden Rechenzentrumsinfrastruktur gehostet haben. Und wie das bei so einem Hoster so aussieht, die Server stehen halt im Keller, also unter der Lobby. Und dann kann man sich eine Auswirkung dabei vorstellen, wenn ich dann sage, alles klar, ich habe die Anbindung meiner virtuellen Maschinen in die Azure-Rechenzentren da, habe sie dadurch vor Desaster geschützt, habe sie auch in Azure an sich schon hochverfügbar, kann mir also sicher sein, dahinter steckt was gesichert dahinter. Wir nehmen eine einzelne VM, die hier liegt, und wir schreiben ein Bit in eine virtuelle Maschine auf Azure. Wir machen das mal ganz operativ. Ich springe in meine Azure VM. Nanu, jetzt sehe ich nichts mehr. Springe in meine Azure VM. So. Gehe hier hin und sage, ich werfe jetzt mal ins Temp Drive ein Textdokument Technical Summit 2015. In dem Moment, wo ich hier Enter drücke, wird dieses Textdokument in einem Azure-Rechenzentrum an drei verschiedenen Stellen synchron gespeichert. Jedes Bit, was ich in Azure als Datum erzeuge, wird an drei verschiedenen Stellen sofort in Azure abgelegt. Wenn ich dann sage, ja, ich bin wirklich noch ein bisschen paranoid, wird dieses Bit sogar noch in die Partner-Azure-Region, also jetzt in meinem Fall von Amsterdam nach Dublin, repliziert und da auch nochmal dreimal gespeichert. Fangen wir mal an. Wer hat denn jedes Bit aus seinen virtuellen Maschinen an drei verschiedenen Stellen synchron im eigenen Rechenzentrum vorgehalten? Hand hoch. Keiner. Wenn ich jetzt frage, wie sieht das mit sechsmal aus, wird die Quote vermutlich nicht viel besser. Und jedes Bit ist in Azure dreimal gespeichert von dem, was ich als Kunde dort erzeuge, ist die kleinste, minimalste und günstigste Storage-Option. Ja, und dann können wir nochmal drüber nachdenken, ob uns ein Betrieb von virtuellen Maschinen in Azure vielleicht aus Qualitäts- oder Kostengründen einen Vorteil verschaffen kann. Und das ist so ein bisschen das Ziel gewesen, was ich versucht habe, damit aufzuzeigen, dass es nicht darum geht, alles nach Azure betreiben zu müssen. Na klar, habe ich die Chance, das zu tun. Ja, auch die deutschen Azure-Rechenzentren, die kommen werden, machen das Leben einfacher. Die Kosteneffizienz dahinter, die Performance, die Hochverfügbarkeit. Es muss aber nicht sein. Alles im eigenen Rechenzentrum zu betreiben, könnte spätestens beim nächsten Wirbelsturm irgendwie gefährlich werden, beim menschlichen Fehler oder auch einfach aus Kapazitätsgründen ein Thema werden. Die beiden Welten miteinander zu verbinden, ist aber gar nicht so schwer. Ich habe ein paar Optionen da mal vorgestellt. Die Optionen, die wir da rausbekommen, sind aber sehr, sehr vielfältig. Die Dinge, über die ich jetzt hier heute gesprochen habe, das sind die Themen, die wir im Alltagsgeschäft, im Projektbetrieb erfolgreich bei unseren Kunden umsetzen. Und zwar bei der Mehrzahl der Kunden, wo wir sagen, das ist eine Mainstream-Lösung, die gut funktioniert, die erprobt ist. Natürlich gibt es rechts und links davon viele andere hybride Szenarien, die helfen können, entsprechende Problemsituationen zu adressieren. Mir ging es heute darum, ein bisschen was von dem Best Practice dabei vorzustellen. Und ich denke, es ist so ein bisschen klar geworden, was die Verbindung der beiden Welten ermöglichen kann. Gibt es noch Fragen dazu? Mutige vor, bitteschön.
Azure Site Recovery ist gleich, hol eine komplette VM zurück. Beim normalen Azure Backup kann ich da auch granular recovern?
Ja. Frage war, wenn ich mit Azure Site Recovery arbeite, dann geht es darum, eine virtuelle Maschine entweder im Failover-Fall zu haben oder nicht. Wie sieht das bei Azure Backup aus? Azure Backup, die kleine Variante, die ich gezeigt habe, mit dem Windows-Server-basierten Administrator, arbeitet auf File-Ebene. Also dann hatte ich praktisch einen File-Server gesichert daraus. Wenn ich das auf Host-Ebene mache, wäre das dann nur die ganze virtuelle Maschine als Datei. Mit der Option, diesen Azure Backup-Server herunterzuladen oder zu nutzen, hat man aber die normale Applikationskompatibilität von Data Protection Manager, bedeutet Hyper-V, Active Directory, SharePoint, SQL, Exchange mit Granular Items Restore dahinter. Also es ist ein vollwertiges Enterprise-Backup-Werkzeug, was eben auch in diesem hybriden Kontext funktioniert. Der Azure Backup-Server, der kann on-premise laufen, in einer virtuellen Maschine, auf einem physischen Serversystem oder eben auch gleich in einer Azure VM. Da ist entsprechend die Wahlfreiheit da. Frage beantwortet? Da hinten in der Mitte war eine Frage, ich komme gleich zu Ihnen. Frage ist, wie sieht das denn aus mit Komprimierung und geht da um eine Vollbackup-Begleitung oder wie muss ich mir das vorstellen? Klare Antwort, hängt vom Backup-Werkzeug ab. Ich nehme wieder Data Protection Manager als Beispiel, für den bekomme ich das Plugin als Azure oder eben die gesamte Serverinstallation. Dann arbeitet der sowieso mit blockbasierter Sicherung dahinter und Azure ist nichts anderes als das Sicherungsziel. Also egal, ob ich jetzt auf Festplatte sichere oder nach Azure sichere, es ändert sich nichts daran, dass ich mit einer blockweisen Sicherung dahinter arbeite. Eine inkrementelle Sicherung bleibt eine inkrementelle Sicherung und das Incremental Forever vom DPM bleibt auch so beim Azure, es ändert sich nur einfach der Datenablageort, aber es wird die gleiche Technologie, die gleichen Mittel des Backup-Werkzeugs weiterverwendet. Frage damit geklärt? Sehr gut. Hier vorne noch eine Wortmeldung.
Ja, also nebenbei gesagt von Ihnen. Ich habe vor, eine dicke, fette Remote-Desktop-Visualization-Host-Farm zu bauen, die ich hybrid extenden möchte.
Ja.
Das geht mir bei mir stehen und also ein paar Hypermedias auch bei mir und das hat so 100, 200 Files und Windows-Clients drauf. Mhm.
Okay, Frage war, wie lizenziere ich Remote Desktop Session Host Farmen auf Azure und wird es in diesem Lizenzmodell irgendetwas ändern?
Session Host ist klar, da müssen wir aber Session Host sehr easy.
Okay. Ja, Microsofts Lösung dafür ist der Plattformdienst Azure Remote Desktop, die ich die Chance habe, dafür zu nutzen. Das Lizenzmodell da fängt, glaube ich, bei 20 Benutzern an. Das heißt, ich muss die entsprechend mindestens abnehmen. Ich glaube, es gibt eine Basic-Variante, die bei 12 oder 13 anfängt. Ob sich an diesem Lizenzmodell irgendetwas ändert, bin ich der Letzte, der davon eine Ahnung hat. Microsoft selber gibt Änderungen am Lizenzmodell von Azure eigentlich immer relativ langfristig im Voraus bekannt. Wir haben Veränderungen gesehen, die wurden in 6- und 12-Monats-Rhythmen vorher angekündigt. Von daher glaube ich nicht, dass sich dazu morgen und übermorgen was ändern wird, sondern das Announcement wird deutlich früher da sein vor einem Change. Mir ist aber keine entsprechende Ankündigung in der Richtung bekannt. Von daher würde ich persönlich erstmal nicht unbedingt darauf wetten, dass sich da viel dran dreht. Gut, wenn noch Fragen da sind, die letzte hier vorne bitte noch. Die Frage war, wie funktioniert technisch das Side-to-Side-VPN? Auf Azure-Seite ist es ein Windows 2012, also sind es zwei Windows-Server 2012 VMs mit einem Load-Balancer davor, die Routing- und RAS-Rolle nutzen. Mein Endpunkt muss IPsec-VPN sprechen. Es gibt von Microsoft eine Liste an zertifizierten Hardware-Geräten. Das kann natürlich auch eine Windows-Server 2012 VM mit der Routing- und RAS-Rolle sein. Es kann aber auch meine Cisco Firewall-Router, Juniper, Checkpoint, wie sie alle heißen, sein. Es gibt eine Zertifizierungsliste inklusive Firmware-Ständen auf Azure.com. Meine persönliche Erfahrung ist, alles, was IPsec VPN spricht und eine Routing-Tabelle abbilden kann, kann sich auch erfolgreich mit Azure verbinden. Wenn weitere Fragen da sind, ich bin noch ein bisschen hier vorne, ansonsten noch heute den ganzen Tag da und wer morgen im Hybrid Cloud Track dabei ist, wird mich auch dort finden, um weitere Fragen zu beantworten. Ansonsten möchte ich Sie jetzt nicht von Ihrer Pause abhalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe hier gerne noch zur Verfügung. Vielen Dank und noch einen schönen Summit.